Willkommen beim Freifunkradio auf Kollaboradio im UKW-Netz in Berlin auf 88,4 und Potsdam auf 90,7 MHz zu empfangen. Wir begrüßen ganz herzlich Sven, aka Kinolux, hier. Falls ihr euch wundert, dass Elektra nicht dabei ist, die muss heute leider krankheitsbedingt im Bett verbringen. Dafür hört sie unsere Sendung über UKW und wir senden ganz herzliche Grüße nach Hause. Ja, Sven, dann nochmal meine Frage, wie bist du zu Freifunk gekommen?
Ja, ich habe damals in Leipzig studiert tatsächlich, zu der Zeit, als in Berlin OLSR-Experiment, Meshnetz anfing. Leipzig hatte aufgrund von Opalgebieten definitiv eine praktische Anwendung, wo das Sinn machte, Menschen, die nicht ans Netz kamen, irgendwie über Meshnetze und so einzubinden, überhaupt erstmal Default Gateway 0000 ranzukriegen.
Damals war das ja auch noch tatsächlich eine Frage des Geldes auch, weil tatsächlich DSL-Anschlüsse, glaube ich, auch noch einiges teurer waren, als sie heute waren, und da das Teilen auch noch viel mehr im Fokus war, das Teilen vom Internetzugang.
Ja, genau, aber in der Zeit war es auch, also es rückte natürlich auch in den Jahren dann am Anfang schon in den Fokus, dass man, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der soziale oder auch der gesellschaftliche, theoretische, wir hatten kurz bevor wir on air gingen das Gespräch über Kunst oder so, das Netzwerk als Skulptur und solche Geschichten, also wie Menschen da, dass es auch einfach spannend sein kann, Leute miteinander in Verbindung zu bringen. Und das hat natürlich bei Freifunk auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Einmal Pakete schubsen, andererseits aber auch Leute miteinander an den Tisch setzen und Nachbarn miteinander bekannt machen und solche Geschichten. Ne? Also das war auf eine gewisse Art und Weise erstmal ganz naiv gedacht, hat aber auch dann so naiv funktioniert. Nicht immer, manchmal hat es auch Ärger gegeben in Kiezen und alles, was zu sozialen Bewegungen dazugehört, dass dann Leute lieber was anderes machen wollen als andere und diese Geschichten. Ja, und da, ja, das ist der Aspekt jenseits der Technik, des Verfunkens und irgendwie flach hierarchische Netze zu bauen, hat dann auch einfach im Kiez oder so interessante Aspekte gehabt damals.
Ja, na, ich habe ja zu einer ähnlichen Zeit wie du in Weimar angefangen, Freifunk zu machen. Da waren ja auch zum Teil die gleichen Leute mit aktiv. Kloschi war ja sowohl in Leipzig als auch in Weimar aktiv. Und
ja, Basti Bittorf und so, ne?
Genau, richtig. War, der war auch in Leipzig, genau, der hat ja da studiert, glaube ich. Und da gab es schon, glaube ich, gewisse Überschneidungen und auch bei uns in Weimar die Fragen jenseits der reinen Technik, sondern dass man eben seine Nachbarn kennenlernt, Stadtteile miteinander verbindet und so weiter.
Nein, Dienste auch anbieten war dann eigentlich irgendwann das, was übrig blieb. Ne? Also das, was kann das als alternative Infrastruktur auch an Diensten bieten? Ne? Und ich weiß, das war damals irgendwie, haben wir über, ich weiß nicht wie viel Hops quer durch die ganze Stadt von einer Party zur anderen DJs gestreamt und so ein Zeug gemacht, was Konzerte zu streamen, Multicast-Zeug ausprobiert irgendwie.
Ich glaube, da gab es sogar mal eine Party, die in Leipzig und in Weimar stattfand, wo man miteinander Musik getauscht hat. Mhm. Genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es halt Dienste über die, also es gab damals schon Voice-over-IP, man konnte von einem Ende der Stadt in dieses andere Ende der Stadt telefonieren, was damals auch tatsächlich ein Mehrwert war, weil dann, da gab es noch keine Flatrates, man konnte dann tatsächlich ohne Kosten telefonieren, aber es gab auch jede Menge andere Dienste. Wir hatten Webcams. Es gab jemanden bei uns, der hatte ein Falkennest im Haus und hat halt den Nachwuchs da beobachtet.
Ja, das ist so ein bisschen lustig, weil ich meine, wir brauchen das vielleicht bald wieder. Je nachdem, wie sich die Verhältnisse so verändern und vielleicht ist das ja irgendwann auch noch, gibt es dann auch noch mal auf dem Sektor eine zweite Welle, ne? Wenn irgendwie so eine Technologie zurückkommt, in einer ganz anderen Gestalt vielleicht auch. Ich meine, es gab immer wieder diese Ideen von Mesh-Netzen ad hoc mit Mobile-to-Mobile, also Handheld-Devices, so Crowd, Meshes, Firechat, was weiß ich, Rumble und so. Aber vielleicht kommen ja wieder die Zeiten, in denen das Internet in Deutschland oder der Internetanschluss für den Endbenutzer technisch so kaputt ist, dass er da nur bestimmte Sachen drauf machen kann.
Nur noch Konsument sein kann.
Genau, und er möchte vielleicht andere Sachen irgendwo machen. Ne? Also ich sag mal so, ja, ich weiß da, wo man was uploaden kann, weißt du? Also ja. So, ich meine, Upload-Filter funktionieren an anderer Stelle. Die sind dann halt irgendwie beim CDN-Anbieter oder was, der sagt, na, ich packe das bei mir nur drauf, wenn und so. Aber dass man einfach auch mal wieder unkontrolliert miteinander Dinge tauschen möchte oder so, oder die wirklich tollen Filme, die der Nachbar gedreht hat, die gibt es dann halt irgendwie nur im auf dem Kiez-Share oder so, ne?
Genau. Ja, du hast auch von künstlerischen Aspekten mal gesprochen, die dich auch bewegt haben, da tiefer reinzugehen in die ganze
Geschichte. Ja, ich habe mich am Ende einer HGB in meiner Medienkunstklasse bei Professor Blank, der, ja, da habe ich mich mit solchen Dingen beschäftigt. Also der Blank hat ja damals irgendwie mit einer Gruppe von Leuten, ich weiß nicht, 90 irgendwas, so internationale Stadt, ich weiß nicht, ob der das was sagt, so ein Projekt, wo im Grunde eine Community, eine der ersten Online-Communities irgendwie so mit Terminals in Bars und so, wo Leute quasi über Terminals in Bars miteinander chatten konnten, von einer Bar in die andere oder so, also so eine virtuelle Stadt. Das ist damals auch ziemlich gehypt worden, und ZKM oder Schass später, es war irgendwie so eine der ersten unter skulpturalen Konzept, wie auch immer, Communities oder so. Ne? Das hat aber da in der Kunst, zu meiner Zeit in Leipzig im Studium, ich habe da eine HGB Bildende Kunst studiert, da hat das nicht so richtig gefruchtet. Da haben die so ein bisschen komisch geguckt, wenn ich mit 5 meschenden Routern eine Installation gebaut habe und das Einzige, was zu sehen war, waren blinkende LEDs oder so. Und dann dazu im Grunde, ja, sowas lässt sich ja auch schlecht verkaufen und ist schon ein Nischenprodukt. Also, aber so eine Community als Skulptur, ne, das war die Idee. Also erstmal einen Mesh, vielleicht auch einfach ein OLSR-Mesh der einfachsten Art, wie wir uns das vorstellen können, oder auch ein Batman-Mesh. Das sind ja sehr niederschwellige Netze, wo man einfach hinzutreten kann, rein technisch gesehen. Jetzt mal abgesehen von kompliziertem Flashen von irgendwas. Aber wenn ich mir den OLSR-Dämon visualisiere, und jetzt meine ich nicht Graphvis oder irgendwelche Gitternetzstrukturen, sondern wenn ich einfach gucke, wenn ich den anschmeiße auf meinem Laptop und ich habe andere Nodes, die ready to talk sind und die quatschen schon, und ich schieb da was an, was mir das visualisieren kann, und ich sehe, wie die Tabelle sich aufbaut und wie die Routen sich aufbauen und wie die H&A-Announcements durchfliegen und so, dann hat das ja auch irgendwie erstmal eine schöne Vorstellung von Gemeinschaft. Also da ist niemand, der verwaltet, da ist niemand, der oben drüber steht und die Nodes regelt, sondern die regeln sich selbst. Der Algo, der da Linkstärken vergleicht und H&As einflechtet und sagt, mehr Hops da, wie auch immer, Metriken und so. Das ist eigentlich ein schönes Bild für eine Gesellschaft, finde ich so. Wenn einfach Menschen miteinander in Verbindung treten würden, idealerweise, dann würde das erstmal so aussehen, ohne irgendwie Obstakel oder wie auch immer, sondern es wird einfach, wer sieht wen und wer hat für wen anderes ein Paket, den er jetzt gerade nicht direkt sieht.
Und man redet vorbehaltlos miteinander und so weiter.
Insofern naives Bild von einer funktionierenden flachhierarchischen Kommunikation ohne eben Master. Ne? Master-free.
Ja. So was Ähnliches hatten wir mal in Weimar, da war das, war nicht als Kunst beabsichtigt, aber es gab irgendwie so ein Konzept, wie man irgendwie an eine Knotennummer für, aus der Knotennummer hat sich immer die IP-Konfiguration alles definiert und so eine Knotennummer konnte man sich registrieren und man brauchte so Web of Trust mäßig 3 Menschen, die das bestätigen, dass man jemanden kennt.
Da waren wir anarchistischer, obwohl wir DHCP gemacht haben.
Nee, das war
ein Running Gag jetzt, ja. Ne, die ACP.
Es ergab sich dann ein schönes Bild, das wurde auch mal visualisiert, wurde dann auf A1 ausgedruckt. Am Ende gab es quasi eine Person, zu der hatten fast alle Kontakt, weil das war derjenige, der zu jedem Treffen regelmäßig da war, den man fragen konnte, ob er einem vertraut. Und dann so noch ein paar andere Linien irgendwo hin, aber es hat schon ein sehr zentralistisches Bild am Ende abgegeben, was halt am Ende auch zum Tod dieses Ansatzes geführt hat, dass man andere Leute fragen muss, ob man mitmachen darf, sondern oder ob sie einem vertrauen, sondern dass man einfach wieder die Knotennummern dann so vergeben hat, ohne dass da irgendwie noch was involviert gewesen wäre.
Dass solche Visualisierungen von solchen Netzen dann oft zentralisiert aussehen und die Strukturen vielleicht auch in gewisser Art und Weise zentralisiert enden können. Ne? Mhm. Es ist eigentlich eine Art von Ausgang dieses Experiments. Und deswegen finde ich diesen Namen OLSR-Experiment auch einfach so gut, weil keiner weiß, funktioniert das so, wie wir uns das denken. Und ich habe ja schon auch Naivität gesagt, die da irgendwie eine Rolle spielt, dass man das einfach anfängt, dass man einfach mitmacht und dass man gar nicht groß Fragen stellt. Wer ist da noch im Netz oder so? Man wird es dann schon sehen, wenn man dazu tritt. Also ja, aber dass diese Skulptur oder dass diese Form sich dann, also vielleicht sind wir da auch als Menschen mit unseren Maschinen gar nicht, trotzdem nicht in der Lage, irgendwie wirklich zu meschen. Ne? Wir neigen ja immer zur Zentralisierung so. Warum tun wir das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist das?
Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo zumindest ich und einige andere auch die ganze Zeit schon immer sich dagegen wehren, wenn dann versucht wird, Sachen zu zentralisieren. Das macht ja erstmal viele Dinge einfacher für den Augenblick. Auf der anderen Seite führt es halt zu Abhängigkeiten, die am Ende einem wieder im Weg stehen können. Und das sehen wir ja auch in Freifunk, gibt es ja auch immer wieder so Zentralisierungsbestrebungen oder Sachen, wo Dinge gebaut werden, die vielleicht...
Ja, wo ist der Ursprung dieses Wunsches? Ne? Also, gibt es irgendwie sowas wie den Wunsch im Menschen, Dinge abzugeben an andere, die das dann besser an zentraler Stelle regeln? Das ist halt anstrengend einfach. Ne? Also ich glaube, irgendwie, wenn man die Straße, also wenn man dem nachgeht, dann kommt man halt zur Faulheit irgendwie. Ne? Und auch, dass wir keine Routinen dafür haben, so organisatorische Fragen eben dezentral zu klären. Ne? Das ist, glaube ich, müssten wir jetzt mal noch einen Psychologen oder so ranholen, der, oder eine Psychologin natürlich auch, der uns irgendwie erklärt, wie Menschen in Faulheit dann alles abgeben an andere und warum der Kapitalismus mit seinem Zentralismus oder so.
Aber dafür hat es in einigen Communities auch immer ganz gut funktioniert, weil alle faul waren und keiner was machen wollte, dann war es auch wieder gut dezentralisiert.
Das kann auch sein, ja. Aber ich meine, das ist im Freifunk im Grunde dann, wenn man sich die Konzepte anguckt, die daraus hervorgekommen sind, also auch international und was am Ende auch an Ideen von, also ich bin mir sicher, dass sowas wie Fon wusste, dass Freifunk vorher da war und dass die sich auf konzeptioneller Ebene auch damit befasst haben, was in Communities passiert. Ne? Ja. Und dann das mit Fon anders machen wollten. Das war aber way too früh. Also das können sie fast jetzt nochmal probieren. Ne? Vielleicht wird das heute nochmal anders einschlagen. Bei den Klimakids oder so, wenn du denen einen Freifunk-Umweltmesh hinstellst oder sie das bauen lässt, also das nochmal ganz anders konnotierst, ne? Weil die Kids heute sind, glaube ich, schon konsumsatt schon wieder auch so. Also ich meine, die hinterfragen ja das, was sie da benutzen, eigentlich die ganze Zeit, was ja auch richtig ist, was ja jede Generation machen soll.
Genau, da haben wir ja auch in Berlin hier schon versucht, die Medienkompetenzzentren, oder nicht versucht, wir hatten ganz konkrete Projekte mit denen, um dann eben auch mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und mit denen gemeinsam Sachen zu bauen. Da gibt es auch weiterhin Bemühungen, das zu tun, und ich sehe auch immer noch eine ganz große Zukunft in solchen Sensornetzwerken, wo man ganz toll auch, glaube ich, Freifunktechnologie mit verwenden kann, um dann, und da hätten wir auch mal wieder einen Dienst, den man dann anbieten kann, sei es halt nur, um Sensordaten dezentral einzusammeln und dann irgendwo bereitzustellen.
Ich glaube, wir dürfen überhaupt nicht aufhören mit Freifunk. Mobilfunknetzen eigentlich. Mhm. Also nicht jetzt nicht nur sagen, ja, wir machen da jetzt nur noch Sensor und Wetter, sondern wir müssen im Grunde weiter auch Leute rekrutieren, die neue Router aufstellen. Und ich warte in meinem Kiez immer noch auf einen Hop an der Ecke, einfach wo ich weiß, wo ein Hop ist. Nur da komme ich nicht ran. Da fliegt ab und zu mal ein Beacon zu mir. Mhm. Aber ich brauche einen dazwischen. Und das seit 2-3 Jahren halte ich da meine Ohren auf. Und sobald der Nachbar mir irgendwie wo trifft man einen Nachbar, der in einer bestimmten Ecke wohnt, im so und so vielen Stockwerk, der das dann realisieren könnte, ne, so, oder mit dem man das realisieren könnte, gibt es ja keine Börse für. Ja. Ne? Kannst du Zettel aufhängen an Bäumen.
Oder die Nachbarschaftsflyer verteilen.
Ja, genau.
Könnte man ja am Briefkasten schon ein bisschen festmachen, wer wo wohnt, und dann einfach mal einwerfen.
Tatsächlich, ja.
Ja, genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass das halt zu wenig vermischt wird und in vielen Freifunkinstallationen quasi nur noch der Hop zum Internet da ist und viele Freifunkrouter allein vor sich hinwerkeln und das Ad-Hoc-Netz quasi nicht oder ganz wenig ausgeprägt ist irgendwie. Und da sind wir in Berlin, glaube ich, schon ganz gut
dabei. Sag mal ehrlich, ich kenne die Karte jetzt nicht. Wie ist denn gerade, hier sind ein paar Backbone-Long-Schüsse, die über die Karte fliegen, und dann gibt es hier und da eine Insel, wo ein paar Nodes meshen, oder ja, sieht das gerade aus?
Genau, in Neukölln-Kreuzberg gibt es relativ viele Mesh-Verbindungen, weil da eben auch aktive Leute leben, die sich damit befassen und da Werbung machen. An vielen anderen Stellen gibt es Verbindungen zumindest zu dem Backbone-Netzwerk, was halt für Berlin schon mal super ist, dass es das Netzwerk gibt und man sich da einfach mit verbinden kann. Und ich habe aktuell gerade keine Zahlen im Kopf. Jetzt vor 2-3 Wochen ist die Segenskirche in Berlin ausgefallen, weil dort Sanierungsarbeiten stattfinden. Und dann, da hat man schon gemerkt, dass dadurch ein wichtiger Knotenpunkt in der Stadt verloren gegangen ist, weil halt über diese Kirche einfach viele Verbindungen gelaufen sind.
Aber musste da Hand umgeschaltet werden, oder hat das quasi...
Na, das hat alles OSR natürlich
gemacht. Genau, ja. Okay. Aber das ist doch schon mal cool.
Genau, das ist ja das ist so Works as Design sozusagen.
Genau, ja, wenn das funktioniert, ist ja schon mal gut. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was man so als quasi, wie man das jetzt nochmal rebranden könnte, mal ganz so, also so Corporate Speech mäßig gesagt, wie könnte man Freifunk in 2019 oder mit Blick auf 2025 jetzt nochmal neu campaignen, und was könnte man da jetzt nochmal für einen Anstrich?
Ja, ich glaube, so weit haben wir nie in die Zukunft gedacht. Viele Sachen sind ja einfach immer passiert, also in den 2000ern, dass man überhaupt Internet- oder DSL-Anschlüsse teilen konnte, weil es halt Menschen gab, die entweder aus technischen oder finanziellen Gründen keinen haben konnten.
Dann gab es die ganze Störerhaftung, VPN-Geschichte irgendwie, richtig, wo viele Leute irgendwie happy waren, einen offenen AP haben zu können, und es wurde einfach weggetunnelt.
Ich glaube, da wird es auch demnächst, oder an der Stelle wird Freifunk einfach zumindest nicht weiter wachsen. Es wird vielleicht auch einen Rückgang geben an aktiven Knoten. Aber ich glaube, wir haben dadurch trotzdem jede Menge aktive Leute, die sich damit einbringen wollen und die gerne mit der Technik spielen.
Bei dem internationalen Vergleich sind wir in Deutschland ja immer noch ziemlich WLAN-arm, ne? Wenn man das so will, sagen will, so kann. Also,
aber so private Netze oder so freifunkmäßig?
Das ist egal. Also wenn ich durch Skandinavien reise, dann haben die Leute ihre WLANs auf, und dann gehört das zum guten Ton. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle VPN-Verbindungen dadurch dann aufbauen, wenn sie als Clients dann drin hängen in ihren Kneipen und Supermärkten, aber meine norwegischen Freunde roamen eigentlich von Kneipen-WLAN zu Kneipen-WLAN, wenn die durch die Stadt gehen. Mhm. Bei denen kickt dann kein LTE mehr rein.
Das ist halt immer noch die unsichere Lage in Deutschland. Ich meine, die Störerhaftung an sich ist noch nicht ganz besiegt, weil das neue Telemediengesetz immer noch nicht ausreichend juristisch getestet ist und viele der Abmahnkanzleien trotzdem gerne noch ihre Angst und Schrecken verbreiten. Und das
vielleicht wird ja 5G auch so teuer und LTE dann so schlecht,
oder es
dass
kommt sich gar
irgendwie
nicht
nur noch ganz reiche Leute irgendwie Mobile Data leisten können, und dann werden offene WLANs wieder voll attraktiv und dann freut man sich, wenn man in netter Umgebung einfach einen offenen Access Point findet und hält dann natürlich auch ein VPN vor, dass man da unerkannt durchsurfen kann.
Und gibt dem freundlichen Nachbarn mal ein Bier
aus. Weil das ist das nächste Ding, was man den Menschen auch sagen muss. Ne? Wer über offene WLAN spricht, der muss halt auch den Leuten gleich sagen, aber richte dir gleich ein VPN nach Hause ein, bitte. Mhm. Ne? Also ich fand das immer auch straf, sträflich vernachlässigt, wenn man immer sagt, ja, Access, Access, Access. Aber auf der anderen Seite muss man den Leuten dann auch sagen, wenn du jetzt unterwegs bist und offene Netze nutzt, dann musst du von deiner Seite halt auch bitte Vorkehrungen treffen. Also ich sage so, ne, irgendwie. Ja,
aber ich glaube, das wird auch schon, also wir versuchen das zumindest anzusprechen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist halt irgendwie dann selbstverständlich, wenn du sicher im Netz unterwegs sein willst, weil das Stück offenes WLAN, was wir dann haben, das ist halt auch nichts gegen das Stück Netzwerk, was irgendwo anders im Rechenzentrum ist. Das ist dann genauso gefährlich wie ein bisschen offenes WLAN.
Im Idealfall baut halt irgendeine Art von Home Hub, sag ich mal, der Open Source ist oder so, vielleicht auf dem Raspberry Pi läuft. Ich sag mal sowas wie Nextcloud Pi, finde ich dann einen harten Kandidaten. Ist ein tolles Ding, was Nacho Parker da zusammengeknüttelt hat. Wenn man da dann auch noch Freifunk denkt an sowas und dann gleichzeitig den Leuten noch ein VPN nach Hause mit der eigenen Cloud zu Hause, ob das jetzt über dünn-DNS von außen erreichbar ist oder ob man sich über dünn-DNS in sein VPN einwählt und dann an seine eigene Cloud kommt. Aber solche Konstrukte, da sind wir immer noch nicht. Das muss, das sind Sachen, da hat Kloschi ja auch, glaube ich, sein Diplom drüber gemacht, Freedom Box und solche Geschichten. Also so ein Home Hub, der zu Hause steht, der deine Cloud ist, der dein VPN ist, der von mir aus auch noch eine Freifunkinstanz laufen hat und irgendwo OLSR quatscht auf einem Interface. Aber das steht immer noch aus. Und eigentlich ist 19, wo wir jetzt sind, müsste mal jemand machen, ne?
Das stimmt, ja. Es gab ja auch die Ansätze mit Intercity VPN, um überhaupt die ganzen Freifunknetze miteinander zu verbinden. Das gibt es ja auch immer noch Intercity VPN, aber es fehlt immer noch die Anwendung dafür. Und sowas kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sowas als die Anwendung dafür auch sieht, um eben auf seine persönlichen Daten zugreifen zu können, ohne dass sie irgendwo liegen, wo man den Standort nicht kennt und von nichts weiß.
Na, das ist ja alles, glaube ich, wenn wir erstmal IPv6 haben, ist das nicht mehr so kompliziert mit den Intercity VPNs.
Klar, ein bisschen über 20 Jahre her, dass der Standard eingeführt wurde.
Nee, aber ich meinte eigentlich noch was anderes. Ich meinte eigentlich diesen Aspekt von Freifunk tatsächlich als so sein Digital Home, so eine Kiste, die zu Hause steht, die von mir aus auch WLAN mescht, die auch von mir aus auf dem Kabel mescht, wenn es irgendwo in VPN noch sein muss, ist auch egal. Aber erstmal offen ist für die Nachbarschaft als Design, andererseits aber auch dem Inhaber, also dem Menschen eine digitale Heimat gibt in dem Sinne, da sind meine Daten, da ist mein CalDAV, da ist mein CardDAV, da ist mein WebDAV, irgendwas, wenn ich was share, dann share ich das darüber, ja, ich verschicke keine Dropbox-Links, sondern
ist natürlich du beschreibst gerade das Setup, was ich zu Hause auch habe.
Ja, ich laboriere mit sowas ja seit, das ist ja das, was wir jahrelang machen, wo wir versuchen, uns digital zu befreien eigentlich, ne? Dass wir all diese Dinge in eigener Hand haben. So. Und wenn man eine Familie hat, zum Beispiel wie ich, und hat dann einen eigenen Kalender auf seiner Kiste zu Hause, ich rede jetzt nicht AS mit irgendwas im Rechenzentrum, im Rack und Fat Clock Time, sondern einfach nur zu Hause mit den Möglichkeiten einen dünnen DNS.
Genau, sowas oder ich habe zum Beispiel auch meine Smart Home Anwendung, also ich kann meine Heizung über mein NAS, was zu Hause steht, steuern.
Genau.
Das gehört ja auch alles dazu.
Weil ja, aber viele Leute machen das dann einfach nicht mehr über ihr Ding, weil dünn DNS, da hört es da schon auf, dann klicken sie irgendwas vom Anbieter und dann sind sie halt einfach mit ihrem UI in der Cloud und wundern sich, dass plötzlich die Lampen an sind, wenn sie nach Hause kommen, weil irgendwas an und ausgegangen ist. Ne? Also das alles nach Hause zu verlegen. So, und da sind wir vielleicht in diesem Land auch prädestiniert, kritisch zu sein zu zentralisierten Cloud-Instanzen zum Beispiel. Das ist in anderen Ländern oft noch wesentlich unkritischer. Also sagt mir meine Erfahrung jetzt. Ne? Die Deutschen sind immer die das so ja eben nicht fressen. Das ist. Und ich meine, der Deutsche, der Ansatz jetzt mit Datenschutz, der hat uns in Europa ja auch oft schon, vielleicht einen Arsch gerettet oder so, aber ja, CCC ist da, glaube ich, so ein Stachel im Hintern der Bundesregierung, der immer mal ab und zu wehtut.
Genau, aber gefühlt nicht oft genug,
glaube ich. Ja, naja, vor allem hapert es am Ende auch mit der Bildung. Also nee, was heißt am Anfang mit der Bildung? Ne? Dass irgendwie die Kids, wenn die in die Schule gehen, eigentlich all diese Dinge gleich mal erfahren müssten.
Genau, das waren ja auch so die Sachen, oder das sind auch Sachen, auf die wir uns zum Beispiel als Förderverein Freie Netzwerke konzentrieren, dass wir eben anderen die Chance geben, sich darüber zu informieren. Und das war auch in dem Projekt mit den Medienkompetenzzentren so, dass es darum ging, das Wissen zu vermitteln, wie man so ein Netz aufbauen kann und nicht, dass wir als Dienstleister agieren, so ein Netz aufzubauen. Das haben wir unter Beweis gestellt, als die Geflüchteten nach Deutschland kamen ab 2015, dass wir das schnell können und dass wir das schon irgendwie gelernt haben. Aber trotzdem müssen wir die ganze Zeit daran arbeiten, dass wir dieses Wissen einfach weiter verbreiten. Und
das muss eigentlich kontinuierlich fließen. Also genau. Das muss man auch nicht einfach so sagen, das machen wir nächstes Jahr wieder, sondern eigentlich müssen diese Gelder in so einer Gesellschaft von mir aus einfach dafür da sein, digitale, wie auch immer, Projekte zu machen. Kiezbildung.
Ja.
Und wenn die Leute, naja, whatever. Die Sendung ist zu Ende gleich. Ne? Ich könnte jetzt
Wir haben noch 2 Minuten.
Ja, aber wenn dann in der Presse über 5G debattiert wird und Huawei oder Cisco und wenn die Amerikaner uns dann die Verträge kündigen, wenn wir mit Huawei unser 5G aufbauen, hallo Leute, was bitte?
Also, genau, wobei Cisco ist ja genauso fehlerbehaftet wie alle anderen auch. Also von daher gebe ich da auch nicht so viel drauf. Aber
sind, dass diese Netze jetzt politische Entscheidungen werden und dass da auf einer Ebene gepokert wird und wir sitzen nebendran und gucken zu, wie unsere Netze verspielt werden.
Ja, das war ja, wir hatten ja auch für die Frequenzen und alles, haben wir auch gekämpft, dass es da auch für nicht kommerzielle Anwendungen Frequenzbereiche gibt, aber das hat
ja
alles bei den Überlegungen keine Rolle gespielt.
Nein, nicht vorgesehen.
Ja. Naja.
Es ist World Poker am Ende, ne?
Genau. So, dann sind wir tatsächlich am Ende. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Wir sind als Freifunk auch wieder beim Google Summer of Code angenommen worden, wo wir es gerade mit Bildung hatten, wo Studenten für Freifunk und andere ähnliche Organisationen, die Open Source Software bereitstellen, im Sommer Code schreiben können. Schaut einfach mal auf projects.freifunk.net vorbei. Dort haben wir unsere Projektideen aufgelistet. Und wenn ihr Student seid oder Studenten kennt, sagt denen Bescheid. Dann war es das mit der 69.
Gerne.
Sendung. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Und wir hören uns im nächsten Monat wieder.
Ich hoffe, wir sind zu hören gewesen.
Tschüss.
Tschüss.